Deutschlandradio Kultur. Alte Musik.
Obwohl Johann Sebastian Bach nur ein Jahr in Mühlhausen wirkte, war danach in der Musikgeschichte kaum noch etwas wie zuvor. Der gerade 22-jährige junge Musiker betrat mit seinen ersten Vokalwerken die große Bühne der protestantischen Kirchenmusik und ließ im gleichen Moment alles bisher Dagewesene weit hinter sich. Aber was waren die entscheidenden Impulse, die bestimmenden Faktoren, die Bach, den längst bekannten Tastenvirtuosen, nun zugleich zum unerreichten Vokalkomponisten werden ließen? Der Leipziger Bachforscher Michael Maul geht jetzt in der Sendereihe Universum JSB diesen Fragen nach. Und er lüftet zugleich das Geheimnis um die Autorschaft der rätselhaften Kantate »Nach dir, Herr, verlanget mich«, Bachwerkeverzeichnis 115.
Es ist kaum zu begreifen. Gerade einmal 365 Tage wirkt Johann Sebastian Bach als Organist in Mühlhausen, einer mittelgroßen Stadt in Westthüringen, weit entfernt von den musikalischen Zentren Europas, und er beglückt hier die Mühlhäuser und heute die staunende Musikwelt mit Vokalwerken, die hinsichtlich ihrer satztechnischen Raffinesse, ihrer Dimensionierung und ihrem Wort-Ton-Verhältnis alles, was wir an deutscher Kirchenmusik aus älterer Zeit kennen, in den Schatten stellten. Ja, binnen Jahresfrist katapultiert sich ein 22-jähriger Organist, der zuvor vor allem auf seinem Instrument brilliert hatte, buchstäblich aus der Tiefe der thüringischen Provinz an die Spitze der protestantischen Kirchenmusik. Und dies ohne mit der Tradition zu brechen. Ganz im Gegenteil. Anders als Telemann, der sich damals gerade anschickte, mit der sogenannten Neumeisterkantate aus freigedichteten Arien, Chören und Rezitativen die protestantische Kirchenmusik zu reformieren, bediente sich Bach ausschließlich altbekannter Formen. Jedoch, wie er diese ausreizte, wie er die traditionellen Gattungen für seine Experimente nutzte, da kam ihm keiner gleich. Dass es im Frühsommer 1707 den jungen Arnstädter Organisten Johann Sebastian Bach nach Mühlhausen verschlug, mag manchen verwundert haben. Denn musikalisch gesehen war die mit gut 12.000 Einwohnern zweitgrößte Stadt Thüringens für mehr als ein halbes Jahrhundert sozusagen in Familienbesitz gewesen. Jedoch nicht in demjenigen der Bach-Familie. Im Dezember 1706 war hier Johann Georg Ahle, der Organist der St. Blasius-Kirche, gestorben. Ein landesweit hochgeschätzter Musiker und Dichter, der für seine Verse sogar mit dem Titel eines kaiserlich gekrönten Poeten geehrt worden war. Und doch müssen sich die Mühlhäuser Bürgermeister und Kirchenväter der Blasius-Kirche schnell darauf festgelegt haben, das Amt nicht wieder mit einem Ahle zu besetzen. Schielte man damals schon auf den aufstrebenden Arnstädter Wunderorganisten, dessen verwandtschaftliche Beziehungen bis in die höchsten Etagen der Mühlhäuser Stadtverwaltung reichten? Wir wissen es nicht. Was sich den Archivalien aber entnehmen lässt, ist, dass Bach, wohlgemerkt als einziger, am Osterfest 1707 in Mühlhausen erschien und ein Probespiel ablegte. Dieses muss so eindrücklich ausgefallen sein, dass der regierende Bürgermeister Konrad Meckbach einige Wochen später mit einem klaren Votum vor die Ratsversammlung trat.
Hochverehrte Kollegen, Ihnen ist erinnerlich, dass Gestalt durch den tödlichen Hintritt Herrn Ahlens die Organistenstelle bei der Kirche Davi Blasii erledigt worden. Die Notdurft erfordert, dass wir dieselbe hinwiederum mit einem geschickten Subjekto besetzen. Ich möchte daher vorschlagen, dass wir auf Monsieur Pachon von Arnstadt, so neulich auf Ostern hier die Probe gespielt, Reflexion machen. Findet dieser Vorschlag Ihre hochgeneigte Zustimmung? Wohlan, so möge man Herrn Pachon an Hero bescheiden und mit ihm wegen seiner Bestallung verhandeln.
Bach forderte ein Jahresgehalt analog zu seinem Arnstädter Vertrag, was gegenüber dem Salär seines Mühlhäuser Vorgängers eine Erhöhung um 25% bedeutete. Darüber hinaus verlangte er die jährliche Lieferung von allerhand Naturalien frei Haus und die Übernahme seiner Umzugskosten. Alle Forderungen wurden ihm erfüllt. Und so konnte Bach alsbald seinen Anstellungsvertrag unterschreiben und noch im Juli 1707 sein neues Amt antreten.
Wir bei der kaiserlichen freien Reichsstadt Mühlhausen, sämtliche eingepfarrte Bürgermeister und Ratsverwandten des Kirchspiels Davi Blasii, haben Herrn Johann Sebastian Bachen an Hero berufen und zu unserem Organisten bei der Kirche Davi Blasii dero Gestalt angenommen, dass er zuvörderst hiesigem Magistrat treu und hold sein und gemeiner Stadt Schaden wehren und Bestes hingegen befördern möge. Er soll in seiner aufgetragenen Dienstverrichtung sich willig bezeigen, absonderlich aber an denen Sonnfest und anderen Feiertagen seine Aufwartung treu fleißig verrichten und das ihm anvertraute Orgelwerk wenigstens in gutem Stande erhalten, dabei die etwa befindlichen Mängel den Herrn Vorstehern anzeigen und vor deren Reparatur fleißig mitsorgen. Er soll sich aller guten, wohlanständigen Sitten befleißigen, auch ungeziemende Gesellschaft und verdächtige Kompanie meiden. Die Eingepfarrten bei der kaiserlich freien Reichsstadt Mühlhausen geschehen den 15. Juni 1707.
Als 22-Jähriger hatte Bach nun erstmals in seiner Karriere einen exponierten Posten. Sicherheit, Planbarkeit und Verhältnis zur Obrigkeit – all diese Aspekte seines Dienstverhältnisses müssen ihm in seiner neuen Position weitaus attraktiver erschienen sein als in seinen früheren Ämtern. Denn Mühlhausen hatte, anders als Ohrdruf, Weimar und Arnstadt, den Status einer freien Reichsstadt, wurde somit von keinem mitunter willkürlich agierenden Regenten verwaltet, sondern von einem gewählten Stadtrat, der nur dem Kaiser in Wien unterstand. Und obendrein, der dem jungen Organisten ausgesprochen wohlgesonnen war. Und weil die Einkünfte Bach nun auch Raum für etwas größere Sprünge ließen, ist nur zu verständlich, warum er schon 3 Monate nach Stellenantritt den vielleicht größten und folgenreichsten Schritt im Leben eines jungen Menschen wagte. Er führte seine Cousine vor den Altar der Dornheimer Kirche.
Den 17. Oktobris anno 1707 ist der ehrenfeste Herr Johann Sebastian Bach, ein lediger Gesell und Organist zu Blasii in Mühlhausen, des Weiland wohl ehrenfesten Herrn Ambrosii Bachen, berühmten Stadtorganisten und Musici in Eisenach, selig nachgelassener eheleiblicher Sohn, mit der tugendsamen Jungfer Maria Barbara Bachin, des Weiland wohl ehrenfesten und kunstberühmten Herrn Johann Michael Bachens, Organisten im Amte Gehren, selig nachgelassene jüngste Jungfertochter, allhier in unserem Gotteshause zu Dornheim kopuliert worden. Gott gebe ihnen seinen Segen.
Es ist gut möglich, dass sich in der um 1707 entstandenen Hochzeitskantate »Der Herr denkt an uns«, Bachwerkverzeichnis 196, sogar die originale Trauungsmusik für das schöne Ereignis erhalten hat. Das Stück ist zwar nur in einer viel später angefertigten Abschrift überliefert, jedoch weist es allerhand Merkmale auf, die auf einen sehr frühen Entstehungszeitpunkt hindeuten, namentlich die noch recht kleingliedrige Form der Arien. Gewiss wird Bach in Mühlhausen seinen Ruhm als einzigartiger Orgelvirtuose gefestigt haben. Doch es fällt nicht leicht zu bestimmen, welche Orgelwerke aus seiner Feder tatsächlich in jener Zeit entstanden, weil die Stücke nicht in Bachs Originalhandschriften erhalten blieben und nur aufgrund stilistischer und orgelspezifischer Erwägungen zeitlich eingeordnet werden können. Ähnliches gilt für einige Vokalwerke Bachs. Unter diesen wird insbesondere eines aufgrund seiner altertümlichen Stilistik in die Mühlhauser Zeit datiert. Es soll zudem Bach die Tür ins dortige Organistenamt aufgeschlagen haben, weil es gemeinhin als das Probestück angesehen wird, das der Arnstädter Organist anlässlich seines musikalischen Schaulaufens zu Ostern 1707 auf die Pulte der Blasiuskirche gelegt haben dürfte. Die Rede ist von der Choralkantate »Christ lag in Todesbanden«, Bachwerkverzeichnis 4. Das Stück auf der Basis von Martin Luthers Osterchoral atmet noch ganz den Geist der mitteldeutschen Choralkantate des 17. Jahrhunderts und unterscheidet sich damit deutlich von allen späteren Bach-Kantaten. Doch wenn auch die Form älteren Modellen verpflichtet ist, so ist die Art und Weise, wie Bach die einzelnen Verse aus Luthers Choral in wechselnden Besetzungen in Szene setzt, ja die Bandbreite an Ideen und raffinierten Kompositionstechniken, die er aufbietet, um die Inhalte der einzelnen Strophen musikalisch zu verdeutlichen, schlichtweg atemberaubend. Und dies alles geschieht mit einer Souveränität, als hätte der 22-jährige Bach, der doch in Arnstadt nur die Orgel gespielt hatte, sein Lebtag nichts anderes getan, als Choralkantaten zu komponieren. Einer der großartigsten Momente im Stück ist die Durchführung der zweiten Strophe. Hier kommt Luther auf den Tod zu sprechen, der die Menschen, zumindest vor Jesu Auferstehung, in seinem Reich gefangen gehalten habe. In dem Duett für Sopran und Alt symbolisiert Bach das Gefühl des Gefangenseins durch eine Regelverletzung, die wahrhaft unter die Haut geht. Just wenn das Wort »gefangen« gesungen wird, stellt er nämlich die musikalischen Gesetzmäßigkeiten eines Duettes buchstäblich auf den Kopf. Denn nachdem der Sopran sich zuvor in endlosen Vorhaltsdissonanzen hinauf in die höchsten Höhen bewegt hatte, stürzt er plötzlich um eine Oktave nach unten ab und landet noch unterhalb der Altpartie. Er wird nun von dieser für einige Takte regelrecht gefangen gehalten, ist ihr gleichsam unterworfen. Umso wirkungsvoller kann Bach dann in der folgenden Strophe mit einem unisono vorgetragenen Cantus Firmus, begleitet von bewegten Streicherfiguren, den Gottessohn in Szene setzen, der durch seine Auferstehung sogar den Tod überwunden hat. Es ist merkwürdig, dass sich an eigenhändigen Notenhandschriften aus Bachs Mühlhäuser Zeit nur Vokalwerke erhalten haben. Denn sein Anstellungsvertrag geht nirgendwo darauf ein, dass Bach neben seinen Verpflichtungen als Organist regelmäßig Figuralmusik, also Kompositionen für Gesang und Instrumente, aufzuführen oder gar zu komponieren hatte. Hierfür war ein separater Kantor zuständig, der allsonntäglich den Knabenchor der Mühlhäuser Stadtschule leitete. Und doch muss Bach häufiger die Gelegenheit genutzt haben, seine Fähigkeiten auch als Vokalkomponist zu demonstrieren. Das erste Mal geschah dies offenbar nicht ganz uneigennützig, nämlich mit der Kantate »Nach dir, Herr, verlanget mich«, Bach-Werkverzeichnis 150. Das Stück galt bis vor kurzem als Bachs frühestes Vokalwerk überhaupt und wurde von manchem Forscher in Bachs Arnstädter Jahre datiert. Andere hegten gar Zweifel an der Authentizität des Stücks, denn Bach-Werkverzeichnis 150 ist nur abschriftlich aus sehr viel späterer Zeit überliefert und weist mancherlei Eigenarten auf, die ohne Beispiel in Bachs Œuvre wären. Doch die Diskussion um die Echtheit der Kantate war in dem Augenblick beendet, als sich vor wenigen Jahren überraschend herausstellte, dass die nicht auf Bibelzitate zurückgehenden Teile des Stückes textlich ein Akrostichon bilden. Liest man nämlich die ersten Buchstaben aller freigedichteten Verszeilen von oben nach unten, ergibt sich der Name Dr. Konrad Meckbach, also der Name desjenigen Bürgermeisters, der im Mai 1707 vorgeschlagen hatte, Bach als Nachfolger Ahles anzustellen. Anscheinend hatte Meckbach damals die Klänge seiner Huldigungsmusik noch in frischem Gedächtnis. Nach Lage der Dinge spricht jedenfalls alles dafür, dass Bach diese Kantate in zeitlicher Nähe zu seinem Probespiel in der Blasiuskirche komponierte. Denn es gab einen guten Grund dafür. 5 Tage vor jenem Osterfest hatte Meckbach seinen 70. Geburtstag gefeiert. Übrigens, nicht nur Meckbach dürfte von der kunstvollen Chaconne begeistert gewesen sein, mit der Bach am Schluss der Kantate diejenigen Verse in Musik brachte, die für den Nachnamen des Bürgermeisters standen. Noch fast 200 Jahre später erhob Johannes Brahms das sich hier ständig wiederholende Bassmotiv zum Thema der Passacaglia seiner 4. Sinfonie und damit zum Fundament jenes Stückes, das manche Musikologen als eine Art Resümee der kompositorischen Errungenschaften gilt, die das 18. und 19. Jahrhundert hervorgebracht hatten. Was für eine Ehre für Bachs Jugendwerk! Auch anderen Würdenträgern machte sich Bach während seiner 12 Monate in Mühlhausen dienstbar. So muss ihn der örtliche Oberpfarrer Georg Christian Eilmar einst gebeten haben, für ihn den 130. Psalm »Aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir« in Musik zu setzen. Eine Aufgabe, die seinerzeit jeden ambitionierten Kirchenmusiker irgendwann einmal ereilte, denn der sogenannte 6. Bußpsalm wurde von Generationen von Komponisten immer wieder vertont. Was der 22-jährige Bach dem Mühlhäuser Oberpfarrer aber als Ergebnis vorlegte, war eine Version, die zwar formal dem geistlichen Konzert des 17. Jahrhunderts entsprach, also die einzelnen Verse in kontrastierenden Besetzungen und mit wechselnden Themen präsentierte, jedoch bei der Vertonung der Verse 2 und 5 hatte es Bach nicht genügt, allein die Bibelverse in Arien zu verwandeln. Vielmehr setzte er dem wohlelaborierten Gesang jeweils eine Strophe aus Bartholomäus Ringwalds Choral »Herr Jesu Christ, du höchstes Gut« entgegen, simultan vorgetragen von einem zweiten Sänger, der so gewissermaßen einen Kommentar zum eigentlichen Bibeltext singt. Diese Praxis war an sich nicht neu. Namentlich Bachs Schwiegervater, der Gehrener Organist Johann Michael Bach, und der Eisenacher Organist Johann Christoph Bach hatten sie in manchen ihrer Motetten angewandt. Aber die Art und Weise, wie der junge Johann Sebastian hier das komplexe Arienthema mit der Choralmelodie verwob und so im dichten, kontrapunktischen Satz die Grenzen zwischen Spruchkonzert und Choralbearbeitung gleichsam spielerisch verschwimmen ließ, nun, das hatte vor ihm noch keiner so fertiggebracht. Und wenn wir diesbezüglich seine Vorfahren zwar als ideelle Vorbilder anführen können, so muss es doch letztlich Bachs eigenes Genie gewesen sein, dass es ihm erlaubte, die Kombinationsmöglichkeiten der Themen derart auszureizen. Eine einzigartige Fähigkeit, die sich bei Bach wahrscheinlich schon früh durch beständiges Improvisieren auf der Orgel entfaltet hatte und über deren Genese sein Sohn Karl Philipp Emanuel voller Überzeugung sagte:
Bloß eigenes Nachsinnen hat ihn schon in seiner Jugend zum reinen und starken Fugisten gemacht.
Kein Wunder, dass angesichts solcher Fertigkeiten die Mühlhäuser Stadtväter ihren Organisten auch damit beauftragten, anlässlich der Einführung des neu gewählten Stadtrates im Februar 1708 die Festmusik für den feierlichen Ratswahlgottesdienst zu komponieren. Wieder enttäuschte Bach seine Auftraggeber nicht. In der üppig besetzten Kantate »Gott ist mein König«, Bachwerkverzeichnis 71, die der Stadtrat dann sogar auf eigene Kosten drucken ließ, bot er alles auf, was er an Kunst zu bieten hatte. Und insbesondere im zweiten Satz führte er nicht nur erneut das Kunststück vor, einen Bibeltext mit einem Choral zu kombinieren, nein, innerhalb dieses Wechselspiels erhob er zusätzlich, sozusagen als musikalische Signatur, sein eigenes Instrument, die Orgel, zum dritten Solisten im Bunde. Obwohl sich der Mühlhäuser Stadtrat redlich bemühte, dem jungen Organisten ein angenehmes Arbeitsumfeld zu schaffen und deshalb sogar bereit war, die Orgel der Blasiuskirche nach Bachs Wünschen wesentlich erweitern zu lassen, wurden dem aufstrebenden Organisten noch vor vollendetem Orgelumbau die Grenzen seines Amtes zu eng. Womöglich hatte sein Agieren auf anderen Feldern auch zu einigen Spannungen mit den Kollegen geführt. Jedenfalls erhielt er von seinen ehemaligen Dienstherren, den Herzögen von Sachsen-Weimar, irgendwann im Frühjahr 1708 das Angebot, als Hoforganist nach Weimar zu wechseln, ein Amt, das gehaltsmäßig weit über demjenigen des Mühlhäuser Organistendienstes angesiedelt war und als eines der attraktivsten in ganz Thüringen galt. Bach scheint nicht lange überlegt zu haben. Am 25. Juni 1708 setzte er sich nieder und verfasste sein Entlassungsgesuch. In diesem bedankte er sich beim Mühlhäuser Stadtrat zwar artig für die erwiesenen Wohltaten, den bereits gefassten Entschluss, nach Weimar zu gehen, begründete er jedoch mit dem Umstand, dass das regelmäßige Aufführen und Komponieren von Kirchenmusik in Mühlhausen eben nicht zu seinen Dienstpflichten gehörte. Beides sah er inzwischen aber als den eigentlichen Endzweck seiner künstlerischen Laufbahn an.
Magnifice, hoch und wohlgelahrte Patroni und Herren, wenn auch ich stets den Endzweck, nämlich eine regulierte Kirchenmusik zu Gottes Ehren, gerne aufführen mögen und darum nicht sonder Kosten einen guten Apparat der auserlesensten Kirchenstücken mir angeschaffet habe, so hat sich's doch ohne Widrigkeit nicht fügen wollen. Also hat es Gott nunmehr gefüget, dass eine Änderung mir unvermutet zu Handen kommen, darin ich mich in einer hinlänglicheren Subsistenze und Erhaltung meines Endzweckes wegen der wohl zu fassenden Kirchenmusik ohne Verdrießlichkeit anderer ersehe. Denn ich habe bei ihro hochfürstlichen Durchlauch zu Sachsen-Weimar das Entree zu dero Hofkapell und Kammermusik gnädigst erhalten. Solches Vorhaben habe ich meinen hochgeneigtesten Patronen hiermit in gehorsamen Respekt hinterbringen und zugleich bitten wollen, mich mit einer gütigen Dimission förderlichst zu versehen. Kann ich ferner etwas zu dero Kirchendienst kontribuieren, so will ich's mehr in der Tat als in Worten darstellen und verharre lebenslang als dero selben Dienst gehorsamster Johann Sebastian Bach.
Und so kam es, dass Bürgermeister Meckbach bereits 4 Tage, bevor sich Bachs Anstellung in Mühlhausen zum ersten Mal jährte, seinen Ratskollegen verkünden musste.
»Wohl ehrenfeste Kollegen, ich muss Ihnen mitteilen, dass der Herr Organist Bach anderweite Vokation nach Weimar erhalten und solche angenommen, auch allbereit um seine Dimission schriftlich angesuchet. Wir sollten ihm andeuten, dass er noch helfen möge, den allbereits angefangenen Umbau des Orgelwerks an Davi Blasii zustande zu bringen. Allein seine Bitte um Entlassung müssen wir wohl annehmen, weil der Herr Bach nicht aufzuhalten.
Aus der Tiefe an die Spitze. Bachs Jahr in Mühlhausen. Sie hörten eine weitere Folge der Reihe Universum JSB von Michael Maul. Es sprachen Frank Arnold und Martin Seifert, Redaktion Bettina Schmidt.